SRF 3.
Keine Nullrunden mehr beim Lohn. Die Gewerkschaften verlangen bis zu 1,5% mehr für alle. Keine Elefanten mehr in der Manege. Der Zirkus Knie streicht eines seiner Publikumsmagnete. Keine Alternativenergie. Japan setzt wieder voll auf Atomstrom und vollzieht eine Kehrtwende. Kein Regen heute und morgen. Es bleibt ziemlich sonnig bei 28 bis 31 Grad. Info 3 heute im Studio Karin Britsch. Eigentlich spricht derzeit ja wenig für mehr Lohn. Der starke Franken macht vielen Branchen zu schaffen, die Preise sinken tendenziell. Und doch fordern die Gewerkschaften Lohnerhöhungen von 0,5 bis 1,5%. Einzelheiten hat Dennis Schmutz.
Lohnerhöhungen trotz starkem Franken, das passe sehr wohl zusammen, sagt Arno Kerst von der Gewerkschaft Sina, die Travail Suisse angeschlossen ist.
Lang nicht alle Branchen und alle Betriebe sind davon betroffen, von dieser Euro-Schwäche. Es gibt auch in der Industrie Betriebe, die durchaus damit umgehen können oder sogar davon profitieren, weil sie billiger im Euroraum einkaufen können.
Man müsse deshalb jede Branche für sich betrachten. Aber zum Beispiel in der Baubranche gäbe es durchaus Handlungsspielraum. Denn hier laufe das Geschäft nach wie vor recht gut. Lohnerhöhungen habe es aber letztes Jahr vielerorts keine gegeben.
Sie können sich vorstellen, dass die Bauarbeiter, die jetzt über Jahre so stark arbeiten, so schwer arbeiten, dass sie jetzt eine Lohnerhöhung erwarten, wenn sie im Vorjahr nichts bekommen haben.
Aber nicht nur in Branchen, die die Frankenstärke kaum spüren, soll es mehr Lohn geben. Auch in Wirtschaftszweigen, die besonders betroffen sind. Wie etwa im Detailhandel, dem der Einkaufstourismus zu schaffen macht. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, die Mindestlöhne anzuheben, sagt Kerst. Das sei kein Widerspruch. Weil nämlich die Preise zurzeit fielen statt wie normalerweise stiegen, könnten die Arbeitgeber schon mit geringen Lohnerhöhungen dafür sorgen, dass die Angestellten am Schluss mehr im Portemonnaie hätten. Trotzdem räumt Arno Kerst ein, dass in gewissen Fällen dieses Jahr auf Lohnerhöhungen verzichtet werden müsse, damit keine Arbeitsplätze verloren gingen.
Vor dem haben wir Angst und da bieten wir auch Hand dazu. Wir sind bereit, wenn Zahlen offengelegt werden, wenn verhandelt wird, wie Arbeitsplätze gesichert werden können, dass wir auch entsprechend die Forderungen zurückschrauben, bis hin, wenn eine Firma existenziell gefährdet ist, dass wir auch auf Lohnforderungen verzichten.
Die Gewerkschaft Sina gibt sich also gemäßigt. Ob das auch auf den Schweizerischen Gewerkschaftsbund zutrifft, die grösste Arbeitnehmerorganisation der Schweiz, das ist noch offen. Der Gewerkschaftsbund wird seine Lohnforderungen im September präsentieren, kurz bevor die Lohnverhandlungen stattfinden. Von Seiten der Arbeitgeber heißt es heute, die Forderung von Travail Suisse von 0,5 bis 1,5% mehr Lohn sei unangebracht und verfrüht. Unter den jetzigen Umständen müsse die Sicherung der Arbeitsplätze im Vordergrund stehen.
1200 junge Berufsleute messen sich derzeit an der Weltmeisterschaft der Berufe in Brasilien, darunter auch 40 Schweizer. Und ihre Chancen auf einen Podestplatz sind intakt.
Die Schweizer sind von Haus aus gründlich und werden auch gut erzogen, sei es mit Sauberkeit und Genauigkeit.
Sagt der Lehrling, der bei der letzten WM eine Goldmedaille holte. Mehr von ihm hören wir gleich nach den Nachrichten mit Andi Löscher. Und dort geht es jetzt zuerst um den Zirkus Knie. Eine Attraktion wird künftig fehlen in der Manege.
Der Zirkus Knie verzichtet nämlich ab kommendem Jahr auf Auftritte von Elefanten in der Manege. Wie die Familie Knie mitteilte, werden die Elefanten dann nur noch im Kinderzoo in Rapperswil zu sehen sein. Knie begründet den Verzicht damit, dass man sich auf die Erhaltung einer zuchtfähigen Gruppe im Zoo konzentrieren wolle. Tierschützer hatten die Elefantennummern im Zirkus Knie stets kritisiert. Reagiert der Zirkus nun auf diese Kritik? Franco Knie Senior sagt:
Wir lassen uns nicht von Aktivisten diktieren, sondern da sind wir genug Fachleute und haben auch den Kontakt mit der Fachwelt und wir schauen für das Wohl unserer Tiere. Das ist immer im Vordergrund gestanden und darum ist auch der Entscheid da.
Und was bedeutet das nun für den Zirkus Knie? Immerhin waren die Elefanten ja eine der Hauptattraktionen.
Das stimmt, das gehört natürlich zum Zirkus Knie. Das ist wie die Pferde, die Elefanten. Es geht ein Stück Geschichte zu Ende, aber es geht ums Wohl der Tiere auch.
Franco Knie Senior. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz will nicht für den Bundesrat kandidieren. Am Rand einer Medienkonferenz wiederholte er seine Absage, die er bereits Anfang Jahr gemacht hatte. Am Wochenende hat der SVP-Präsident Toni Brunner Amstutz als Bundesratskandidaten ins Spiel gebracht. Das sei Brunners persönliche Meinung, relativierte Amstutz. Er werde seinen Entscheid nicht umstoßen. Bio ist bei Schweizer Landwirten weiterhin im Trend. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Demnach ist die Anzahl Biobetriebe im letzten Jahr erneut angestiegen, auf rund 11% aller Landwirtschaftsbetriebe. Auch in der Tierhaltung ist die biologische Produktion gemäss dem Bundesamt gut vertreten. 13% der tierhaltenden Betriebe produzierten nach Biostandards. Griechenland hat sich nach Angaben seines Finanzministeriums mit den internationalen Geldgebern auf ein neues Hilfspaket geeinigt. Es schränkte allerdings ein paar Details müssten noch geklärt werden. Beim dritten Hilfsprogramm, das die griechische Regierung mit der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und dem Euro-Schutzschirm ESM verhandelte, geht es um ein Programm im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro. Verhandelt wurde unter anderem um Reform- und Sparauflagen, die Griechenland zu erfüllen hat. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.467 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.0854 gehandelt, der Dollar zu 98,45 Rappen. Und das Wetter? Am Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig, nur in den Bergen gehen einzelne Schauer nieder. Morgen erneut meist sonnig und heiß bei 31 Grad.
Info 3 Mittag.
Voll motiviert und wohl auch etwas nervös sind sie jetzt. 1200 junge Berufsleute im brasilianischen Sao Paulo. Aus aller Welt sind sie angereist, darunter auch aus der Schweiz. An der WM der Berufe zeigen sie ihr Wissen und ihr Können und sie wollen Ruhm und Ehre ernten. Schneiden sie gut ab, ist das auch gut für die Schweiz. Barbara Wittmer.
An der letzten Weltmeisterschaft der Berufe in Leipzig erreichte die Schweiz in der Nationenwertung Platz 2. Mit dabei war Landschaftsgärtner Pascal Flüeler. Er gewann damals eine Goldmedaille.
Für mich ist es persönlich ein riesiger Schritt gewesen, weil ich habe gespürt, wie weit ich meinen Körper bringen kann und was ich alles erreichen kann. Und das Ganze rundherum mit ganz vielen Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat.
Die erfolgreichen jungen Berufsleute genossen viel Aufmerksamkeit und das duale schweizerische Berufsbildungssystem änderte viel Anerkennung. Mit Lehrbetrieben, die praktisches Wissen und Können vermitteln und mit Berufsschulen, die für die theoretische Aus- und Weiterbildung zuständig sind. Josef Wittmer, der als Vertreter des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation an die WorldSkills gereist ist, hofft erneut auf eine gute Platzierung. Solche Wettbewerbe stärkten weltweit den Ruf der Berufsbildung.
Man hat gemerkt, dass gute Bildungssysteme unter anderem davon abhängen, dass auch ein gutes Berufsbildungsangebot besteht.
Und dass unser Modell sehr nahe am Arbeitsmarkt ist. So hätten die jungen Schweizer Lehrabgänger vor 2 Jahren Spitzenränge erobert, ohne jahrelanges Spezialtraining genossen zu haben, wie das beispielsweise in Asien üblich sei. Aber auch die Schweiz lässt sich die WorldSkills einiges kosten. Die 2,2 Millionen Franken seien indes gut investiertes Geld, findet Lino Guzella als Präsident der ETH, die auf akademischer Stufe hochqualifizierte Fachkräfte ausbildet, befürwortet er internationale Leistungswettbewerbe. Spitzenränge brächten nicht nur den jeweiligen Gewinnerinnen und Gewinnern Ruhm und Ehre, sie würden auch viel aussagen über das Berufsbildungssystem.
Die Spitze ist ja immer ein Zeichen für die Breite. Und wenn die Schweiz eine hervorragende Spitze hat, dokumentiert sie damit eben wiederum gegen außen und gegen innen, dass auch in der Breite die Berufsbildung hochqualitativ ist. Und ich denke, das können wir, ohne hier rot zu werden, mit Fug und Recht behaupten. Die Berufsausbildung in der Schweiz ist Spitzenklasse.
Davon profitieren innovative Firmen, die die Schweiz im harten internationalen Standortwettbewerb vorwärts bringen. Und eine gute Platzierung an den Berufsweltmeisterschaften kann den bereits guten Ruf des Bildungsstandortes weiter festigen. Jetzt braucht es aber zunächst gute Leistungen und die nötige Portion Glück, damit es die jungen Schweizer Berufsleute wieder unter die Besten der Besten schaffen.
Info 3 Mittag.
4 Jahre Stillstand. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima waren alle Kernkraftwerke in Japan abgeschaltet, mit der Betonung auf waren. Denn heute ist zum ersten Mal wieder ein Kernkraftwerk hochgefahren worden, jenes von Sendai im Südwesten Japans. Ein Schritt, der auf breite Kritik in der Bevölkerung stößt. Stellt sich die Frage, hat Japan aus der Katastrophe denn nichts gelernt? Aus Tokio Martin Fritz.
Heute gehen in Japan nicht nur fast 2 Jahre ohne Atomstrom zu Ende, die Mehrheit der Japaner muss auch ihren Traum vom Atomausstieg begraben. Sicher, die Regierung von Premierminister Shinzo Abe hat gute wirtschaftliche Argumente für den Neustart. Auch ein so reiches Land wie Japan kann nicht einfach 43 riesige Kraftwerke verrosten lassen. Wegen der stillstehenden Meiler schreiben die Stromkonzerne tiefrote Zahlen. Der Import von mehr Kohle, Öl und Flüssiggas als Ersatz kostet sie jährlich fast 25 Milliarden Franken extra. Dadurch ist der Strom für die Japaner deutlich teurer geworden. Auch das Argument des Klimaschutzes ist nicht von der Hand zu weisen. Mit Hilfe der Atomkraft könnte Japan rund ein Viertel weniger Treibhausgase ausstoßen. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass Japan aus der Fukushima-Katastrophe wenig gelernt hat. Die Sicherheitsbestimmungen für Atomkraftwerke wurden zwar verschärft und sind jetzt auf dem international üblichen Niveau. Aber anders als im Rest der Welt gibt es ein Klumpenrisiko, weil die Atommeiler in Gruppen gebaut wurden. Und in keinem Land gibt es mehr Erdbeben, Taifune und aktive Vulkane als in Japan. Diese Extra-Risiken hätten einen Atomausstieg gerechtfertigt. Stattdessen will die Regierung von Shinzo Abe einfach die Zeit zurückdrehen. Damit nicht genug, sie vernachlässigt sogar die erneuerbaren Zukunftsenergien. Bis heute betreibt das Inselland Japan keinen einzigen Offshore-Windenergiepark. Erdwärme bleibt im Land der Vulkane ungenutzt. Die Solarkraft boomt, aber der garantierte Einspeisetarif wurde allein in diesem Jahr schon 2-mal gekürzt. Die Atomlobby hat Beamte und Politiker so fest im Griff wie früher. Regierungschef Abe hätte besser am Beschluss seines Vorgängers festgehalten, bis 2040 aus der Atomkraft auszusteigen und bis dahin grüne Energien zu fördern. Eine solche langfristige Energiewende wäre bezahlbar gewesen, weil die meisten Reaktoren bis ans Ende ihrer Betriebsdauer genutzt worden wären. Vielleicht würde sogar eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine zeitlich begrenzte Nutzung der Atomkraft tolerieren, eben weil sie in die Zukunft weist. Stattdessen strebt diese Regierung unrealistisch hohe 22% Atomstrom am Energiemix an. Das ist nicht viel weniger als zum Zeitpunkt des Fukushima-Unfalls.
Info 3, Nachrichten und Einordnungen. Es gibt uns auch im Netz unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Damian Rast und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.